Du hast ein Team von etwa 30 Leuten und hast das from scratch, also von null aufgebaut.
Genau.
Aus meiner Erfahrung sind das mindestens 90 Vorstellungsgespräche, vermutlich mehr als 100. Ja. Häufig ist es nicht der erste Kandidat, der passt oder wo man das gute Gefühl hat.
Ja.
Du hast mir im Vorgespräch was gesagt, was ich total spannend finde. Du hast, ich weiß nicht, ob für alle 100 Gespräche, aber zumindest für manche, sowas wie ein Speed-Dating implementiert.
Genau.
Und ich fand das deswegen so spannend, weil ich schon ganz viele Bewerbungsgespräche hatte, wo ich eigentlich nach 10 Minuten
genau
sagen konnte, das passt oder das passt nicht. Aber erzähl mal aus deiner Erfahrung, wie kam es dazu? Wie war das Format? Wie ist die Erfahrung damit? Wie ging das damit weiter? Finde ich super spannend.
Ja, für das genaue Fachgebiet, wo ich bin und weil es nicht nur um Skills, die man vom Lebenslauf ablesen kann, geht, ist es manchmal schwierig, wenn man mit einem zu, sag mal, strengen Blick oder engen Blick auf diesen Lebensläufe guckt, die richtigen Leute durchzulassen. Das heißt, ich habe den ersten Filter ein bisschen weiter aufgedreht. Das heißt, ich habe viel mehr als 90 Gespräche geführt. Aber ich habe die Zeit, wo die Gespräche geführt werden, habe ich massiv verkürzt.
Hallo und herzlich willkommen bei In Control, dem Leadership-Podcast. Mein Name ist Thorsten Philipp.
Hallo, mein Name ist Peter Trage. Herzlich willkommen. Hi Thorsten, wie geht's dir?
Servus Peter. Hey, ja, grüß dich. Du, mir geht's gut. Ich bin wieder im Alltag angekommen. Ich habe eine super Woche hinter mir. Ich war mit der Familie 4 Tage in Triest. Wir hatten eine schöne Zeit in Italien, haben das deutsche Vita genossen. 2 Tage vorher war ich mit meiner Tochter auf einem Green Day-Konzert. Generationenübergreifend. Meine Tochter ist 14, findet jetzt die Musik cool, die ich mit 18 cool fand. Eine super Sache. Was geht bei dir? Du warst viel unterwegs jetzt.
Ja, klingt mega. Du, ja, ich war sehr viel unterwegs. Ich komme gerade von einer Woche Biken aus Saalbach retour. Eine Woche Mountainbiken mit dem Enduro-Bike. Mit Family, mit nochmal circa 15 Freunden auf einer Hütte jeden Tag. 3 Stunden Biken mit den Kids, 3 Stunden Biken mit Freunden. Gemeinsam kochen, gemeinsam Bier trinken. Mega, mega Zeit. Und ja, jetzt hat mir der Alltag wieder. Ich habe heute es irgendwie geschafft, an meinem dritten Arbeitstag nach Urlaub Termine von 8 Uhr morgens bis 22 Uhr abends zu haben. Aber nur coole Sachen. Ich habe echt Bock drauf, auch jetzt gerade auf Podcast. Ich habe am Abend dann noch einen Termin mit einem Geschäftspartner, mit dem werde ich dann ein bisschen ins Grazer Nightlife am Lendplatz eintauchen und am Abend einen Spritzer trinken. Insofern bis 22 Uhr Termin, aber gibt deutlich Schlimmeres. Insofern, ja, passt gut.
Finde ich cool, dass du gesagt hast, gute Termine. Also auch für alle unsere Hörer da draußen, Alltag muss nicht immer scheiße sein. Es gibt echt coole Termine und wer nur Scheißtermine in seinem Alltag hat, der sollte eh was ändern. Aber klar, eine Woche Biken ist schon super speziell.
Absolut.
Und Office-Termine, egal wie gut sie sind, sind halt Indoor und vielleicht nicht immer ganz so cool.
Jo,
eine Folge über Work-Life-Balance machen wir sowieso mal. Ist aber heute gar nicht unser Thema. Worüber reden wir heute?
Du, wir wollen uns heute unterhalten über Aufbau, Auswahl, Zusammenstellung von Teams. Da haben ja wir beide schon das eine oder andere gemacht. Aber heute geht es nicht um unsere Erfahrungen, sondern heute haben wir einen Gast am Start.
Genau, und wir haben zwar gesagt, wir bleiben im Dachraum Deutschland, Österreich, Schweiz und wir gehen direkt in einer unserer ersten Episoden über die Grenzen hinaus. Wir haben uns einen internationalen Gast dazugeholt. Ronald ist bei uns aus Holland. Ronald, herzlich willkommen bei uns.
Ja, danke. Danke, Thorsten. Sehr schön. Ich freue mich auf das Podcast. Und schön, dass wir hier zu dritt zusammen sind.
Ja, wunderbar. Hallo, Ronald. Servus. Ronald, ich habe ein bisschen gestalkt auf LinkedIn, gell, und habe gesehen, du bist Experte für Datenanalyse, künstliche Intelligenz. Stimmt. Ja, verstanden, du hast schon das ein oder andere Team aufgebaut und durchaus erfolgreich gemacht. Aber sei so lieb und stell dich doch einfach mal selbst ein bisschen vor. Wer bist du? Was machst du so?
Ja, gerne, Peter. Ja, mein Name ist Ronald, das habt ihr schon erfahren. Und bin eigentlich schon mein ganzes berufliches Leben in Data und Analytics unterwegs. Und habe schon, genau wie du sagst, einiges erfahren mit Teamaufbau, mit was gut geht, was nicht gut geht. Habe mir so eine eigene Art und Weise so irgendwie hingelernt, sozusagen. Und ja, was ich ganz spannend finde an das Thema ist einfach, wie kriegt man so eine Kultur hin, dass auch richtig die Leute zusammenarbeiten und richtig tolle Lösungen finden, weil das Data Analytics Gebiet, das entwickelt sich massiv schnell und stark. Alle haben schon von ChatGPT gehört und wahrscheinlich auch schon mal benutzt. Das ganze Demokratisieren von die Technik ist jetzt richtig angekommen und das ist ganz spannend, das alles im Griff zu halten und das irgendwie einige Maße, eine Richtung mitzugeben, dass es auch für gute Sachen genutzt wird und ja, dass es alles ohne Fehler geht, so quasi sozusagen. Ja, daneben habe ich eine Frau und 4 Kinder. Das ist ganz schön. Das Familienleben und Work-Life-Balance ist auch sicher ein Thema, worüber wir uns unterhalten können. Machen wir ja heute nicht, habe ich verstanden. Aber ja, das Leben ist schön und gut, wann das ein bisschen in Balance ist. Das ist so ein bisschen so ein Thema für mich.
4 Kinder ist super cool. Ich weiß, der Peter hat 3, ich selber habe 3 und damit sind wir schon völlig außerhalb der Norm und fast doppelter Standard. Mit 4 bist du natürlich, ja, du sprengst jede Skala in Zentraleuropa. Ist cool.
Ja, es gefällt mir. War immer schon ein Ziel für mich.
Ja, Peter und ich haben in anderen Folgen schon darüber gesprochen, wie wichtig es eigentlich ist, die richtigen Personen auf den richtigen Positionen zu haben, die richtigen Leute im Team, wie wichtig das ist. Du hast jetzt viele Teams aufgebaut, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du auch die Branche gewechselt, hast da die Aufgabe bekommen, ein ganz neues Team für dieses Thema Data Science aufzubauen. Vielleicht gibst du uns mal einen Einblick, wie gehst du vor, wie wählst du Mitarbeiter aus, was ist da das entscheidende Kriterium, welche Rolle spielt das Skillset, welche Rolle spielt Erfahrung, welche Rolle spielt Mindset? Vermutlich, ich würde vermuten, es ist eine Mischung aus allem. Wie würdest du das beschreiben?
Ja, nee, ganz gerne, Thorsten. Und wie es ist, erstmal kurz, was so ungefähr den Auftrag war oder wann ich von Ort, wo ich jetzt arbeite, kennengelernt habe, wie das alles so aussah mit Data Analytics, wie das eigentlich gemacht worden ist. Weil das Interessante ist, dass für von Ort sind die Daten ganz wichtig. Ne? Alle Projekte, die gemacht werden. Ne? Wir bauen so Windturbinen im Meer, alles Wasserwerken, auch die Beschützung vom Land und alles. Wir bauen auch Inseln, ne? Zum Beispiel eine Bauminsel in Dubai. Das sind schon alle Projekte, wo sehr viele Ingenieure zusammenarbeiten und eigentlich schon fast den ganzen Tag im oft noch Excel-Notebooks aufgeschlossen sind. Und das Interessante ist, dass eigentlich es nicht so was gab, ne, so wie du schon gesagt hast, als ein zentrales Team. Ne? Ein zentrales Team, was eigentlich das ganze Unternehmen, das Global Unternehmen, unterstützen würde. Und das war sehr spannend im Sinne, dass auch vor allem am Anfang auch so ein kleiner Widerstand da war für die Organisation, wie wir so gewachsen sind. Weil wir sind ganz schnell gewachsen. Eigentlich in einem Jahr sind wir von 1 auf 30 gewachsen. Und das als neues Team und mit den neuen Aufgaben, die da sind. Ja, das war schon spannend. Und genau wie du gesagt hast, dass das Onboarden und was für Leute ich dafür gesucht habe, das hat auch sehr viel damit mitgespielt. Im Sinne, dass ein Team
braucht eine gewisse Bilanz, aber jede Situation braucht auch ein anderes Team. Ne? Ein Team, wo viel Widerstand ist, wo viel geändert worden muss, wo Change Management richtig eine Aufgabe ist, das braucht eine gewisse Set von Skills. Und damit meine ich nicht, dass wir nur Change Manager angenommen haben oder nur Leute, die den ganzen Tag damit beschäftigt sind. Aber da muss eine gewisse Bilanz sein und ein klein bisschen mehr Abenteuer muss auch in die Leute reingehen. Ne? Die müssen das auch mögen, wann es nicht alles auf einmal gut geht. Ne? Wir sagen auf Holländisch dann, dass das Bett schon gemacht worden ist. Das ist nicht so. Ne? Man muss ein ganzes Bett erstmal bauen. Ne? Vielleicht erst schon mal die Bäume auch umsägen, bevor man das Bett bauen kann. Ne? Das ist schon richtig entrepreneurial Arbeit. Und was man dann braucht und wie man, was für Leute man sucht, das hat eins klar mit Skills zu tun. Ja, das sind alle Leute, die oft einen STEM-Hintergrund haben oder eine gewisse analytische Hintergrund in so wie Maschinenbau oder Mathematik oder richtig, ne, diese eher technische Studienhintergrund haben. Aber dazu habe ich dann auch richtig das Bauchgefühl mitgenommen, um zu entscheiden, ob das Leute sind, womit ich auch diesen Widerstand überwinden kann. Und komischerweise ist das nicht nur richtig aus dem CV, Curriculum Vitae, wie nennt man das?
Lebenslauf.
Lebenslauf, genau, danke. Aus dem Lebenslauf zu lesen direkt. Manchmal muss man auch die Leute einfach kennenlernen und mal gucken, was für ein Mensch ist das, ne? So, und das ist schon ganz interessant, die Mischung immer aus Skills und die Erfahrung und die Mindset mitzunehmen und auch sehr gut nach Bauchgefühl zu spüren, ob man damit die Streit anfangen will, ne? Das richtige Überwinden von alles. Und das ist eine ganz interessante Erfahrung wieder gewesen, ne? So wie auch ich beim vorigen Arbeitgeber bei Eneco, ein Energieunternehmen, auch schon mal gemacht habe, aber wo ich jetzt bin, auf einem sehr anderen Skal, sehr viel größer und sehr viel internationaler, sehr viel spannender eigentlich. Und hat Spaß gemacht. Macht immer noch Spaß, muss ich sagen. Wir sind immer noch nicht fertig. Das dauert auch noch.
Ja, sehr cool. Wenn du sagst, du hast innerhalb von einem Jahr 30 Mitarbeiterinnen aufgebaut, dann ist das natürlich schon sehr, sehr beeindruckend und auch sehr rasant. Ich habe selbst auch etliche Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter aufgebaut und habe eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht mit Studenten. Das heißt, wir haben dafür Richtung Praktika, Richtung Diplomarbeiten gemacht, haben Studenten, Studierende geringfügig nebenbei beschäftigt und damit wirklich, wirklich gute Leute gefunden. Wenn jetzt aber 30 Leute in einem Jahr aufbauen muss, dann geht das natürlich nicht. Ich gehe davon aus, um diese 30 Leute zu finden, da die richtigen zu finden, hast du wahrscheinlich sehr, sehr viel an Bewerbungsgesprächen geführt.
Sicher, ja.
Selbst schon erwähnt, dass das Bauchgefühl, und das würde mich jetzt schon noch mal ein bisschen näher interessieren, wie weit da für dich, die fachlichen Skills ausschlaggebend sind, beziehungsweise wie weit dann da das Bauchgefühl das vielleicht auch irgendwo overrollen kann.
Ja, sehr, sehr interessant. Es hängt ein bisschen von welche Rolle man sucht. Ne? Aber zum Beispiel, ich habe so ein kleines Leadership-Team auch aufgebaut. Ne? So, wir haben drei Gebiete, Data Governance, Data Products und das Data Platform. Das sind eigentlich so von, eigentlich Governance hat mehr zu tun mit wie man mit Data Analytics umgeht. Ne? So die Data Owners und wer Zugang kriegt zu welchen Daten und so weiter. Das zweite Gebiet, Data Products, das ist eher so, wie genau man so ein Produkt baut. Und das letzte Team, das Data Platform, das ist mehr Richtung Architektur, welche Technik oder welchen Plattform, in diesem Fall, wir haben alles mit Microsoft Azure Plattform gebaut. Welche willst du und wie konfiguriert man das und wie kriegt man dann das Ziel von ganz viel Self-Service, kriegt man das dann hin? Und abhängig von welchem Ziel man hat und welcher Rolle man hat, kann das massiv geändert worden. Zum Beispiel auf das Data Products Team habe ich jemand, der auch technisch und Hintergrund ganz fest dran war. Und das ist wichtig, weil ich will die best way of working will ich austragen. Und ich will auch die Self-Service-Nutzer, ne? Weil ne? Mein Team ist irgendwie nur 30 groß, aber mehr als 200 Leuten arbeiten mit meinen Techniken, ne? Mit meinen Plattformen. Und dann muss es so sein, dass irgendwie eine gewisse Expertise in das Team sich besitzt. Ne? Wenn man selber eigentlich nicht weiß und sagt, jo, du, such mal aus, hier steht's, da sind die Schlüssel und finde einen Weg, ja, das funktioniert dann nicht richtig. Ne? Dann kriegt man diesen Change auch nicht hin. Das ist für Data Governance anders. Ne? Dann habe ich viel mehr Freiheit, auch einen anderen ein Gefühl zu haben. Und da, weil es viel mehr um eine gewissen Erwachsen, man muss irgendwie erwachsen werden in Umgehen mit Data. Und dafür habe ich dann echt jemand gesucht, die viel mehr so Überzeugungskraft hat und nicht nur aus Theorie, aber auch richtig aus Praxis das gemacht hat. Und das war nicht richtig so aus den Skills zu sehen oder das, aber das war viel mehr vom Typ abhängig. Ne? Ist das jemand, die im Gespräch auch eine gewisse Agilität zeigt in Umgehen mit eine komische Frage oder vielleicht was anderes oder irgendwie, was man auch versucht, jemand aus dem, ja, irgendwie aus dem Stück zu bringen, ja? Oder wie man sagt, auf Holländisch auf jeden Fall, aber ich glaube auch auf Deutsch. Das ist echt eine Frage und da man da auch irgendwie, ne, eine gewisse Zeit und baut man ein Team auf, dann will man auch in das, die Erscheinung auch das Team da mitgehen. Und das ist schon mal interessant, auch da reinzugehen. Ne? Ich habe ziemlich technische Leute, die das ganz schwierig finden, auch mit Bauchgefühl da mitzureden. Und das kann man schon mal ganz gut und finde ich auch immer gut, zu eine kleine Diskussion leiten, welche Person man gut findet für welchen Job. Ne? Dann kriegt man auch so ein gutes Gespräch darüber. Aber ja, wie gesagt, es ist immer eine gewisse Bilanz und das ist eigentlich für jede Rolle ein bisschen anders. Aber auf jeden Fall das Bauchgefühl und was für ein Typ, was für ein Mensch es ist, ganz wichtig, ganz wichtig.
Super cool. Du hast ein Team von etwa 30 Leuten und hast das from scratch, also von null aufgebaut.
Genau.
Aus meiner Erfahrung sind das mindestens 90 Vorstellungsgespräche, vermutlich mehr als 100. Ja. Häufig ist es nicht der erste Kandidat, der passt oder wo man das gute Gefühl hat.
Ja.
Du hast mir im Vorgespräch was gesagt, was ich total spannend finde. Du hast, ich weiß nicht, ob für alle 100 Gespräche, aber zumindest für manche, sowas wie ein Speed-Dating implementiert.
Genau.
Und ich fand das deswegen so spannend, weil ich schon ganz viele Bewerbungsgespräche hatte, wo ich eigentlich nach 10 Minuten
genau
sagen konnte, das passt oder das passt nicht. Aber erzähl mal aus deiner Erfahrung, wie kam es dazu, wie war das Format, wie ist die Erfahrung damit, wie ging das ja damit weiter? Finde ich super spannend.
Ja, gerne. Und das ist genau so was ich auch, glaube ich, ein bisschen aus... Ja, ich habe so viel Erfahrung jetzt gekriegt mit diesen Interviews, dass ich auch immer versuche, das Prozess ein bisschen zu optimieren. Und die Zusammenarbeit mit unserer internen Recruitment, ne, wir haben so eine HR-Abteilung, wo auch eine Recruitment-Abteilung ist, es funktioniert eigentlich super. Einzige, für das genaue Fachgebiet, wo ich bin, und weil es nicht nur um Skills, die man vom Lebenslauf ablesen kann, geht, ist es manchmal schwierig, wenn man mit einem zu, strengen Blick oder engen Blick auf diesen Lebensläufe guckt, die richtigen Leute durchzulassen. Das heißt, ich habe den ersten Filter ein bisschen weiter aufgedreht. Das heißt, ich habe viel mehr als 90 Gespräche geführt. Aber ich habe die Zeit, wo die Gespräche geführt werden, habe ich massiv verkürzt. Und das heißt, das sind immer eigentlich 25 Minuten Gespräche gewesen. Und ich habe das eigentlich immer benutzt, ne? So beim Zweifel habe ich so ein Gespräch gemacht, ne? Aus so einem Lebenslauf. Und eigentlich das, so, so ist es eigentlich angefangen. Und dann habe ich erfahren, ja, das ist eigentlich ganz gut, dass man nicht so eine erste Runde hat, so quasi, so eine erste Interviewrunde, aber eigentlich eine Null-Zero-Runde hat, der beide wenig Investierung kostet, weil es ist immer online gewesen. Ich habe das immer via Teams gemacht, manchmal auch einfach ein Telefongespräch oder sowas, ne? Richtig, ich versuche immer auf Teams, weil es ist auch immer gut, um ein bisschen mehr Gefühl noch zu kriegen, was für ein Mensch das ist. Aber wenn das nicht ging, dann haben wir einfach ein Telefongespräch gehabt. Und dann hat man schon in diesen 10 Minuten, hat man schon viel mehr erfahren, hey, ist das was oder geht das nicht? Und das habe ich dann gemacht und dadurch bin ich eigentlich viel effizienter geworden in diesen Funneling. Und dann habe ich manchmal auch nur 2 Gespräche gehabt oder 2 Leuten, die richtig durch die Runden gingen. Aber dann habe ich mehrere von diesen ersten Speeddates gekriegt. Und irgendwie, weil das Gespräche sind, die ja mehrmals auch auf Bauchgefühl gehen, dann kostet es auch nicht so viel Energie irgendwie. Das ist ganz interessant. Das sind auch ganz entspannte Gespräche, eigentlich so wie was wir jetzt hier haben. Wir reden einfach, wir tauschen uns Erfahrungen und Geschichten aus und dann kriegt man ein bestimmtes Gefühl und denkt man, ja, das geht. Ich glaube, das wird gut passen. Und dann geht man weiter. Und ja, das hat eigentlich ganz, ganz gut gemacht. Das kann ich jedem empfehlen, wenn man so einen Auftrag hat. Probier es mal.
Ja, finde ich mega, ganz ehrlich, weil ist genau der Punkt. Ich glaube, Bauchgefühl ist wichtig und sehr oft ist wirklich nach ein paar Minuten klar, mit der Person kann ich gut zusammenarbeiten oder kann ich es mir nicht vorstellen. Und dann ist oft schade, wenn man dann 1,5 Stunden in einem sehr gezwungenen Bewerbungsprozess oder Gespräch irgendwo drinnen sitzt. Also finde ich ein super spannender Ansatz. Ja, jetzt hast du 30 Mitarbeiter aufgebaut und die große Frage ist ja natürlich auch, wie schaffst du es, aus denen dann ein Team zu formen?
Ja.
An den Onboarding-Prozess und ich kenne es sicher, gell, wenn auf LinkedIn wieder so ein tolles Bildchen zu sehen ist, heute kommt ein neuer Mitarbeiter und ein Bild von einem Arbeitsplatz, wo tatsächlich schon Bildschirm, Tastatur, Maus stehen, vielleicht noch eine Praline und eine kleine Checkliste. Gell? Und die traurige Wahrheit ist ja, dass viele Leute oder viele Firmen nicht einmal die Basics zusammenbringen. Aber das reicht ja bei weitem nicht. Und die Frage ist jetzt, was passiert wirklich bei dir im Onboarding-Prozess? Wie schaffst du es, dass neue Mitarbeiter Teil vom Team werden und eben gerade in der, ja, mit dem rasanten Speed, 30 Leute in einem Jahr, das ist ja alle 1 bis 2 Wochen neue Mitarbeiter.
Ja, sicher. Nee, das ist schon massiv und manchmal auch mehrere gleichzeitig, die dann starten, ne? Weil oft dann auch mit Monatsanfang dann mehrere Leute gleichzeitig starten. Und das ist auf jeden Fall ist das schwierig gewesen. Ne? Ich kann nicht nur sagen, dass das nur positiv ist. Ne? Das ist schon manchmal auch ein bisschen zu viel gewesen, auch weil man eine gewisse Kultur braucht in das Team. Ne? Das um eine gute quasi Onboarding zu haben, braucht man eine gewisse Festheit oder schon fast mal eine Kultur im Team. Und das sind die Leads ganz wichtig. Das ist auch das Erste, was ich aufgebaut habe. Und dann, wenn wir diesen Leads hatten, ne, diesen so quasi meine Mini-Management-Team für Data Analytics, dann kriegt man schon da auch eine gewisse Richtung. Ne? Und das ist schon wichtig. Ne? Das Allerwichtigste, ne? Nur Pralinen, Blumen und Laptop und so weiter, ist alles wichtig und alles schön und gut. Aber das Allerwichtigste, glaube ich, immer ist, dass Leute es spannend finden und gerne diesen Vision, die man hat für Data Analytics für Van Noort, auch zu folgen und mitzugehen. Und das ist, glaube ich, für den Onboarding, je schneller Leuten verstehen, wieso wir was in einer gewissen Weise machen, schneller, dass auch die Leute sich willkommen fühlen und auch richtig mitarbeiten. Und das heißt, ne, das ist eigentlich auch das erste Onboarding. Ich versuche immer, es geht nicht immer, aber viel Zeit in den Tag, dass die das erste Mal da sind, zu reservieren. Ich versuche auch immer, ne, dass die entspannt irgendwie einfach in Gespräch kommen und einfach lernen und erfahren, was dann alles da ist. Ne. Ich selber würde es auch nicht so schön finden, einfach, ne, da ist SharePoint, da stehen die Daten und lese mal diesen PowerPoint und diesen und auch diesen. Und wo man es weiß, ist man nur noch diesen PowerPoints am Lesen. Also die Gespräche sind immer sehr wichtig, ne? Dass die Leute auch richtig die Leute kennenlernen, sich auch vorstellen können. Das finde ich auch sehr wichtig, dass man in die erste Woche auch so eine Vorstellungs-E-Mail schickt zu einer ganzen Abteilung, dass alle wissen, ne, hey, das ist jemand Neues und auch mit die auch mit meinem Chef zum Beispiel, aber auch mit in das Management-Team, wo ich Teil von bin, dass man damit auch alle Vorstellungsgespräche auch macht, ne, dass man irgendwie die Leute, die sich richtig willkommen fühlen und auch von mehreren Angles eigentlich die Vision, die wir haben, auch hören. Das finde ich sehr wichtig und das ist auch wichtig für die Onboarding für unsere Leute. Klar auch sicher die richtig technische Leute, dass die auch klar ongeboardet werden und in unsere Technik und unsere Plattform und unsere way of working und gleich auch mitgehen in diesen Agile Stand-ups und Rituals, diesen Agile Rituals, die wir haben, dass sie auch gleich eigentlich mitgehen als vollwertige Mitarbeiter.
Mhm. Ja, spannend, cool.
Cool. Ich finde das total super, wie du beschreibst, dass du dir viel Zeit nimmst, für jedes Teammitglied viel da bist, viele Gespräche führst. Für mich ist das immer so ein ganz wichtiges Thema, wenn wir über Kultur, über Leadership reden. Ja. Das passiert halt nicht durch eine nette PowerPoint oder durch einen Slogan an der Wand, sondern das passiert durch Vorleben.
Ja.
Durch Beispiel sein, das klassische Walk the Talk. Und du hast gerade gesagt, wie wichtig auch deine Teamleiter sind.
Absolut.
Um diese Kultur weiterzuentwickeln, um einen gewissen Leadership-Style auch zu etablieren bei euch im Team. Wie würdest du deine Form von Leadership definieren? Wie würdest du die beschreiben? Was ist dir wichtig? Was sind so die Key Facts, die Elemente, wo du sagst, da will ich auf gar keinen Fall drauf verzichten. Dafür stehe ich.
Ja.
Das macht mich und meine Arbeitsweise aus.
Ja, das ist eine sehr gute Frage und auch sehr, sehr interessant und schwierig, glaube ich, um das in nur einen Satz zu beantworten.
Okay, du hast zwei.
Ich habe zwei, danke. Satz eins. Ich bin vom Typ her bin ich ein Enabling Leader. Und das heißt, dass ich finde es nicht schwierig, auf den Vordergrund zu stehen, aber ich finde es viel schöner, wenn meine Kollegen das auch machen. Wenn die das irgendwie haben, dass sie zeigen können, was die gemacht haben und wie das alles geht. Damit gehört auch, dass ich ziemlich spät immer Entscheidungen treffe mit Aufsicht. Ich mache das bewusst. Und was ich damit meine, ist, dass ich glaube fest dran, dass für eine Entscheidung zu treffen, zum Beispiel, ne, wir haben jetzt eine Plattform, haben wir mitgenommen, ich würde das keinen Namen dann geben, weil dann vielleicht hört auch die Anbieter von Plattform mit. Und es sind ein paar Sachen, die sind einfach schlimmer als erwartet. Ne? Dann hört man schon irgendwie so ein Geräusch, ja, wir müssen es ausschalten, wir müssen das machen, wir links und rechts. Und dann wird eigentlich ziemlich direkt auch zu mir geguckt, weil ja, es ist meine Plattform, ich muss auch irgendwie eine Entscheidung übertreffen. Und es ist so wichtig, das richtig gut auslaufen zu lassen und richtig auch zu verstehen und alle gut zuzuhören, was dann passiert ist. Weil ganz oft ist derjenige, die am wenigsten teilgenommen hat an diesen Diskussionen oder an diese Geräusche, hat eigentlich die Lösung und hat eigentlich die richtige Erfahrung, die am allerwichtigsten ist in dem Sinne. Und dafür ist Zeit nehmen für solche Sachen ist sehr wichtig. Und das ist eigentlich auch, ehrlich gesagt, aus was ich am schwierigsten finde. Ne? Es ist immer sehr wichtig, die Verbindung zu halten und die richtige Kenntnisse, was spielt im Team, das gut mitzunehmen. Das Nehmen von Entscheidungen. Und in dem Falle ist das Enabling Leadership, ne? Das ist nicht nur zur Seite stehen, ab und zu, um das zu machen, aber das ist auch, dass man richtig jeder zuhört und versucht, still zu sein und nur am Ende vom Meeting sagen, okay, ja, jetzt machen wir das? Weil eine Entscheidung ist wichtig. Ne? Es ist oft wichtiger, eine Entscheidung zu treffen, als die allerbeste Entscheidung immer. Ne? Man muss irgendwie auch vorausgehen und irgendwie muss so eine Zeit auch nicht zu lange dauern, aber auch nicht so kurz. Und das ist, glaube ich, die Bilanz, die man sucht in diesen Enabling Leadership Form. Das ist Satz 1, sorry. Satz 2 ist, dass manchmal man auch bewusst sein Leadership-Style ändern muss. Manchmal braucht man auch irgendwie ein klein bisschen mehr Druck oder ein klein bisschen mehr Power dahinter zu stellen und einfach durchzugehen. Und das ist situationsabhängig. Ne? Ich habe zum Beispiel eins in meinem Leadership-Team gehabt und die hat einfach eine andere Sicht. Es war alles ganz gut, aber die hat richtig eine andere Sicht gehabt, in welche Richtung das gehen musste. Und ich habe das ganz lange, habe ich das auch gelassen und gedacht, ja, es ist auch interessant, dass die eine andere Sicht hat als ich. Ne? Ich habe das Gefühl, wir müssen links und die geht immer rechts und erstmal schauen, was das bringt und wie das dann geht. Aber wenn man dann richtig sieht, okay, das geht nicht, dann muss man auch. Ne? Dann muss man auch irgendwie in einen anderen Leadership Style. Dann kann man nicht mehr sagen, ja gut, ich versuche es noch und hey, ich enable dich, ich unterstütze dich und wir suchen einen Kurs oder wir gehen ein bisschen in die Richtung und alles. Dann muss man irgendwie auch sagen, okay, ja, jetzt ist es Schluss und jetzt sind wir mal ein bisschen weniger Enabling und sind wir jetzt einfach eine eher, altmodischere Führungsstil. Jetzt wird mal gesagt, wie es hingeht. Und das gut abzuwechseln und das irgendwie gut einzustellen, finde ich richtig eins der wichtigsten Aufgaben, die es hat. Ne? Das ist echt situationabhängig, manchmal auch ne? Ein bisschen periodeabhängig. Ne? Manchmal braucht man eine Periode von mehr Führung. Und manchmal braucht man eine Periode von mehr Enabling. Ne? Das ist ein bisschen eine Änderung. Bisschen mehr als zwei Sätze. Sorry, Thorsten.
Extrem cool. Also die zwei Sätze, die letzten paar Minuten waren für mich super, super spannend, weil ich glaube, da waren schon ein paar echt coole Sachen dabei. Zum einen, wenn du sagst, du musst nicht im Vordergrund stehen, du kannst das schon, aber du enablest ja nicht deine Mitarbeiter, dass sie das, was sie gemacht haben, auch zeigen können. Finde ich super. Ich finde es super, auch wirklich zu sagen, ich treffe nicht jede Entscheidung gleich, sondern ich ermutige meine Mitarbeiter, dass sie selbst Entscheidungen treffen, beziehungsweise versuche auch wirklich reinzuhören, weil genau wie du sagst, sehr oft ist der am stillsten ist, der aber eine sehr coole Idee hat und das muss man da rausholen. Oder auch die Leute, die oft sehr, sehr kritisch wahrgenommen werden, sind eigentlich genau die man hören muss. Und das finde ich eben trotzdem super, wenn du sagst, aber irgendwann ist dann halt manchmal auch der Punkt gekommen, wo man sagt, so stopp, Ende, keine Diskussion mehr. Das ist die Richtung, das ist der Weg und so machen wir es jetzt. Also schon sehr gut. Insofern glaube ich, hast du sicher eine gute Antwort auf meine nächste Frage. Irgendwann schon das Wort Vision in den Mund nehmen. Und Vision ist für mich oft so, um ganz offen zu sein, ich kenne so viele Firmen, die natürlich eine Vision haben.
Ja.
Irgendwo in einer PowerPoint, vielleicht ist es sogar irgendwo im Eingangsbereich. Aber sorry, so wirklich greifbar ist es für überhaupt niemanden oder sehr, sehr selten. Und jetzt meine Frage an dich, schaffst dass du deine Vision konkret und greifbar für deine Mitarbeiter zu machen? Und wenn ja, wie?
Ich hoffe es zumindest. Und ich werde mal ein bisschen darüber reden, wie wir das gemacht haben. Und da habe ich eigentlich auch eine interessante neue Erfahrung, die eigentlich auch durch alle Large Language Models jetzt eine Verbesserung geworden ist. Und das Erste ist, dass Vision ist 90% Kommunikation und nur 10% Nachdenken und das alles zusammennehmen. Und auch alle haben einen anderen irgendwie Angle, wie man so eine Vision versteht. Das heißt, man muss auch irgendwie ein Swiss Army Knife in Kommunikation haben. Man muss das irgendwie in alle Richtungen und von alle unterschiedlichen Seiten muss man das kommunizieren können. Bei uns ist die Vision ganz klar, dass wir haben so einen kurzen Satz gegeben, diesmal richtig einen kurzen Satz, Das heißt Data-Driven Marine Ingenuity. Ne? Marine Ingenuity ist schon das Kernthema von Ort. Ne? Wir sind Ingenieure, die immer schlaue Lösungen ausdenken, schwierige Situationen zu lösen. Und wir haben Data-Driven davor gemacht. Und das ist ganz bewusst. Und das heißt auch, dass wir nicht das Company komplett ändern oder immer über Transformationen reden oder neue Businessmodellen und weiß ich was. Nein, wir machen, was wir schon machen und ganz gut machen. Wir bleiben das Gleiche von Ort, aber wir benutzen auch Data Analytics, um alles noch ein bisschen effizienter und effektiver zu machen. Das ist eher eine gradual Änderung, als dass es etwas, was ganz massiv auf einmal alles anders ist. Das ist schon mal das Erste, was wichtig ist. Das Zweite, was wichtig ist, ist, dass um das zu erreichen, brauchen alle Leute in Van Oort analytische Kapazitäten zu kriegen. Das heißt, everyone is an analyst. So haben wir das genannt. Und damit meinen wir tatsächlich, dass auch an der Rezeption jemand auch ein Dashboard hat und versteht, wie viele Leute da sind und zu der Küche sagen kann, wie viele Frikandellen oder Bitterballen in das Fett geworfen worden müssen. Für andere Leute besteht das daraus, dass die richtig eine Blank Canvas haben mit einem Blinking Cursor, womit die Python-Code schreiben, um irgendwie eine Wellenstabilisation-Mechanismus auszudenken und auszumodellieren. Ja, das ist, für alle ist es wichtig, aber es ist wichtig, dass alle irgendwie enabled werden, um das zu machen. Und das dritte Allerwichtigste ist, dass Data Sharing ist eine Norm. Das ist eigentlich das dritte Teil von unserer Vision. Alles natürlich, um diesen Data-Driven Marine Ingenuity zu kriegen. Und das Allerwichtigste ist natürlich, dass man irgendwie über die Daten verfügt. Und damit meinen wir nicht, dass alles offen wird, weil klar gibt es Daten, die man nicht teilen und weiterbringen will. Dass manche Daten, zum Beispiel HR-Daten, sind natürlich abgesichert, können nicht alle dazu. Aber auf jeden Fall, dass wir viel mehr mit diesen Daten teilen und viel mehr mit diesen Daten tun können. Naja, das ist so ungefähr unsere Vision. Also hat man das erklärt und hat man das ein paar Sätze, ein bisschen mehr als zwei erklären können. Aber dann ist es nicht fertig. Das kann man in PowerPoint kriegen. Das kann man, ich mache dann immer so eine Black and White, ganz große Buchstaben, erkläre ich dann, Data Sharing ist die Norm. Ne? Aber das ist nicht das Einzige, was man machen muss. Was wir gemacht haben, ist diese ganzen Narrativen, das haben wir ausgeschrieben, um jetzt koppeln, machen wir eine Kupplung immer zu einem aktuellen Thema. Zum Beispiel, wir hatten Hand- und Finger-Safety, das war ein Ding. Das waren ganz viele Hände von unseren Mitarbeitern, waren eingeklemmt worden. Das gewisse QHSE-Abteilung hat da eine Kampagne darüber gemacht. Und wir haben das auch kopiert, dass das jetzt da war. Wir haben eine Verweisung dazu gemacht. Wenn wir das richtig nach unten drücken werden, können wir das auch auf diesen Art und Weise, diesen Daten so sicherer sein oder so besser zugreifbar sein. Wir müssen noch mehr, auch eine gewisse Visualisation haben wir dann dafür genutzt, um damit auch die Kupplung gemacht zwischen das Thema und eigentlich unsere Vision und die Aktualität. Und das machen wir nicht nur einmal, wir machen das eigentlich jede Woche. Das heißt, dass wir jeden Tag auch die Articles schreibt. Ne? Das die haben wir für die ist anderthalb Tag ungefähr in der Woche ist der für uns. Habe ich die angenommen in mein Team und die schreibt zusammen mit meinen Mitarbeitern über Erfahrungen und macht immer die Kopplung zu unserer Vision. Das heißt, wir kommunizieren ständig unsere Vision, aber immer von einer gewissen anderen Angle, was dann irgendwie jetzt im News ist, ne? in Van Oort News. Und dadurch fängt so eine Vision an zu leben. Und dann wird es auch viel besser verstanden und kriegt man das viel besser hin. Und ich glaube, das ist echt wichtig. Und diese Weise ist eigentlich irgendwie auch entstanden. Der die Kommunikation macht, das ist ein guter Freund von mir. Wenn man mein LinkedIn gesehen hatte, ist das derjenige, mit wem ich auf das kleine Gummiboot bin. Und das ist eigentlich so entstanden. Und ja, das finde ich sehr spannend. Und ich habe echt gemerkt, was für eine Änderung das ist in diesem ganzen Change Management von Kultur und dass alle auch diese Vision verstehen und wie das so weitergeht.
Sehr cool, mega.
Super, ich bin wahnsinnig begeistert. Dass du ein cooler Typ bist, wusste ich schon vorher. Dass du ein starker Leader bist, habe ich spätestens jetzt begriffen. Ich finde das extrem cool zu sehen, wie du dir so auf diesen drei Ebenen enorm viel Gedanken machst. Welche Leute brauche ich im Team? Wie wähle ich die aus? Was ist die erste Säule? Wenn sie da sind, wie führe ich sie? Wie muss ich sie führen? Wie will ich sie führen? Und dann die dritte Säule, wie kümmere ich mich um Purpose, um Vision? Wie mache ich das wirklich greifbar? Die Idee, das an aktuelle, relevante Themen aus eurem Umfeld zu koppeln, finde ich super spannend. Also ich glaube, wir müssen dich nochmal einladen, damit wir nochmal ein paar andere Themen beleuchten müssen. Ich würde trotzdem gerne nochmal zum Anfang zurückgehen, zum Thema Recruiting, zum Teamaufbau, wo du dir wahnsinnig viele Gedanken gemacht hast. Und ich glaube, all das, was du jetzt über Vision erzählt hast, über Leadership, das spielt ja mindestens im Hinterkopf eine Rolle, wenn du Leute für dein Team auswählst. Das ist vielleicht das, was du als Bauchgefühl beschreibst oder wo du vielleicht auch einen klaren Plan hast, wie passen die in dieses Puzzle rein. Und ich wünsche dir, ich bin mir sicher, dass du ganz viel Erfolg hattest. Aus meiner Erfahrung sagt es mir aber, wir haben auch mal daneben gegriffen. Wir haben auch mal die falschen Entscheidungen getroffen. Wir haben mal falsche Personen ausgewählt. Ich bin mir ganz sicher, dir ist das auch mal so gegangen. Wie gehst du damit um? Wie gehst du damit um, wenn du erkennst, nee, das hat nicht funktioniert. Da habe ich mich getäuscht. Die Person passt nicht, die Rolle passt nicht, die Aufgabe passt nicht. Mir ist es nicht gelungen, das zu vermitteln, worum es uns geht. Wie reagierst du dann? Was sind die Konsequenzen? Was macht es mit dir? Was lernst du daraus? Vielleicht kannst du uns da was mitgeben.
Ganz klar. Und auf jeden Fall danke für die liebe Wörter. Es geht manchmal auch ganz schief. Das auf jeden Fall. Das ist natürlich immer so mit sowas. Ne? Man versucht was und man lernt was. Und oft lernt man viel mehr auch aus die Fails sozusagen. Und zum Thema, die Leute auf den richtigen Platz zu haben. Ich glaube, überwiegend positiv. Das habe ich auch von meinen Eltern mitgekriegt. Ich bin auch sehr dankbar dafür. Aber das kann auch sein, dass ich dann manchmal jemand überschätze. Ich kann ein Beispiel geben. Und das ist ein Typ, wir haben ganz, ganz gute Beziehungen, ganz schön gearbeitet. Leider ist er jetzt durchgewandert und startet seine eigene Firma jetzt. Und ganz spannend, was der alles macht. Aber ich weiß, dass am Anfang, der war eins von meinen Leads und der hat eigentlich noch nicht die Erfahrung. Ich habe ihm echt eine Chance gegeben, weil der ohne zu übertreiben, der war richtig genial, ne? von Intelligenz her, auch richtig gut in sozial das zu überbringen, aber einfach noch sehr jung und unerfahren. Und ich habe, trotz dass ganz viele mich auch gewarnt haben, schon viel Verantwortlichkeit, was du ihm gibst, ne? So ein ganzes Team, das sie auch begleitet hat und geleitet hat. Ich habe auch echt vertraut auf seine Entscheidungen, ne? Auch manchmal da richtig das auch durchgesetzt. Ne? Der ist ein paar Mal auch festgelaufen irgendwie in der Organisation, habe ich ihm geholfen, da weiterzugehen. Ich habe sehr, sehr viel vertraut. Und eigentlich, der hat schon immer recht. Ne? Das war ein Typ, ich konnte den auch blind vertrauen. Ne? Wenn ich jetzt auch anrufe und irgendwie ein schwieriges Problem hat und der sagt links, dann weiß ich, links ist die richtige Lösung. Was ich nicht so gut gemacht habe und wo ich viel von gelernt habe, ist, dass obwohl das die richtige Richtung war, obwohl das für ihn eigentlich ganz toll war und ganz gut war, hat das auch eine gewisse Spannung für ihn mitgebracht, ne? Und eine gewisse Stresslevel mitgebracht. Und vom Typ her, der war auch sehr, der hat eine niedrige Stimme, der war sehr vom Typ her ziemlich langsam oder bedenklich, ne? So eher so der hat was schon von alten, der kam auch viel älter rüber, oder? Man hat immer ihm auch ein bisschen älter eingeschätzt. Aber hinter diesen kalmen Fassade war eigentlich, spielte ganz viele und auch Unsicherheit, was logisch ist und was ihm nicht zu, wie sagt man, das muss nicht negativ zu ihm betrachten, weil er einfach nicht die Erfahrung gefehlt hat. Und dann habe ich auch gelernt, wann er richtig, ne, der hat keine Überspannungen, hat keine, ne, das ist nicht ausgefallen, der hat es immer gemacht, aber ich habe dann eigentlich so ein bisschen zu spät erfahren, dass das bei ihm gespielt hat, weil das irgendwie dann, er fand es so schön und er fand das so toll, das sowas zu machen, dass man das auch dann nicht so richtig mitgekriegt hat. Oder er hat es auch nicht so richtig gezeigt. Und da ist schon mal so eine neue Erfahrung, die ich jetzt habe, dass man auch, ist gut, Leute auch, manchmal auch im Tiefen zu werfen und einfach mal zu schauen, ob die dann treiben bleiben oder schwimmen. Aber man muss das in eine gewisse Bilanz machen und vielleicht nicht dreimal in die Woche. Ne? Das muss man dann auch einigermaßen dosieren. Und da auch vielleicht noch mehr Begleitung einplanen. Und das ist schon mal was ich richtig gelernt habe, dass ich denke, ja, das würde ich jetzt anders machen. Ich würde das jetzt anders machen, vielleicht eine mehr Begleitung oder mehr entspannte, vielleicht auch, dass man einen Coach auch einmietet oder so für eine gewisse Zeit oder dass man irgendwie ein bisschen mehr Unterstützung ist manchmal mal auch gut, ne, wenn man das so einschätzt. Und das, ja, das ist so eine Failure, wie gesagt, das habe ich einfach ganz viel von gelernt.
Ich finde es immer sehr cool, wenn man auch ganz offen sagen kann, was man in der Vergangenheit oder auch aktuell an Fehlern gemacht hat, gell, aus dem man lernt. Ich kenne ja auch viele, die sich da damit schwer tun. Ronald, mega cooles Gespräch und wir haben echt auch schon einige Zeit miteinander verbracht. Damit hätte ich gesagt, würde ich noch eine allerletzte Frage stellen wollen.
Klar.
Du hast mir jetzt gefragt nach einem Fail. Jetzt würde ich dich trotzdem noch positiv abschließend fragen. ein Beispiel, wo du echt sagst, auf das bin ich mega, mega stolz. Das war wirklich ein Erfolg. Da ist mir was extrem Cooles gelungen.
Ja, eigentlich habe ich schon ganz kurz oder klein bisschen darüber erzählt, aber was ich mega cool finde, ist, dass es einfach gelungen hat. Ich habe vor 3 Jahren habe ich 50 Tassen Kaffee mit 50 unterschiedlichen Mitarbeitern von Ort getrunken, so eine Periode, wo ich ganz viel Interviews gemacht habe und daraus habe ich einen Plan destilliert und dann sind wir aufgebaut und das Team aufgebaut und ja, der Rest haben wir schon mal ein bisschen drüber gesprochen, wie das dann gegangen ist. Und wenn man dann jetzt sieht, dass man mehr als 200 Leuten auf das Plattform hat und getrennt hat und jetzt sind wir auch mit das Thema künstlicher Intelligenz, AI, angefangen, da auch drüber eine Lecture darüber zu geben, auch Leuten auf diesen künstliche Intelligenz-Plattform einzuladen und wenn man richtig sieht, was für eine extra Wert das bringt für das Unternehmen, ja, das ist einfach cool. Man sieht einfach, ja, dann laufe ich hier irgendwie über den Hallway und dann sehe ich auf eins diesen riesen Bildschirme, nicht bei mir, aber irgendwo anders, jemand, die ein Dashboard gemacht hat auf meinen Plattformen und das spielt dann da ab, weil das zeigt, was passiert im Unternehmen. Und dann denke ich, ja, das ist doch was passiert. Ne? Das haben wir das eigentlich enabled und das ist ganz cool. Das ist ein ganz gutes Gefühl. Ja, das finde ich einfach schön.
Super, sehr cool.
Super. Ich glaube, da gibt es wahnsinnig viel, auf das du mit deinem Team stolz sein kannst und du hast das vorhin gesagt, du hast so eine positive Grundstimmung, die du vielleicht von deinen Eltern mitbekommen hast. Das
absolut,
war ja jetzt die letzten 45 Minuten hier greifbar, spürbar. Das finde ich super cool. Das ist, glaube ich, auch der Mindset, den es braucht, um auch in schwierigen Zeiten so die Richtung vorzugeben, an sich zu glauben. Und ich glaube, da kann man auch echt viel erreichen.
Danke. Danke, euch beide.
Hey Ronald, ganz herzlichen Dank. Danke, dass du bei uns warst. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir.
Schön. Danke, Ronald, war mega. Vielen, vielen Dank.
ich fand es auch eine sehr interessante Erfahrung, wie schon voraus gesagt, ne? Erste Mal auf Deutsch, sowas. Ja, spannend und ich hoffe, es ging einigermaßen gut. So, danke.
Cool, danke. Ciao.
Ciao. You? Ciao.